Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, das Wort Gottes habt ihr entweder auf dem Schoß oder ist hier. Das ist das Wort Gottes. Das ist nicht anfechtbar. Das bleibt. Die Predigt, darüber sollte man auch immer wieder denken, schaut selbst nach. Ist das, was gesagt wird, mit dem Wort Gottes übereinstimmend? Ja. Prüft alles und das Gute behaltet. Es geht heute um eine Sache, da ist es innerhalb der Christenheit, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich werde euch es weiter sagen, was ich aus dem Wort Gottes verstanden habe und es auch so weitergeben. Ich habe auch dafür gebetet und denke, dass Gott mir da einfach auch, darauf hoffe ich, auch hilft. Wir sind ja im Jakobusbrief. Und der Jakobusbrief, da sind wir in Kapitel 2, Vers 1 bis 13. Ich habe diesen Brief so mal in die Überschrift gegeben, wenn der Glaube Beine bekommt. Also Glaube muss irgendwo auch in die Tat umgesetzt werden. Und das ist etwas, was im Jakobusbrief sehr deutlich wird. Das heißt, Gott macht dies durch seinen Apostel klar. Ich habe über diesen heutigen Bibeltext diese drei Worte gestellt: Glaube, Gleichheit, Brüderlichkeit. Natürlich sollen dies auch mal an drei andere Worte erinnern, und zwar an die Worte der Französischen Revolution, die 1789 vor allen Dingen war. Damals wurde gesagt, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Unter diesem Motto, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wurde eine ganze Gesellschaft umgekrempelt. Man schaffte die Monarchie ab und gründete eine demokratische Republik. Auf diese drei Worte sollen sich heute die sogenannten Menschenrechte ableiten. Also das habe ich bei Wikipedia gelesen. Ja. Aber was so nett und wohlklingend sich anhört, war jedoch mit viel Blut getränkt. In dieser Revolution zwischen 1793 und 94 starben zwischen 35.000 und 40.000 Menschen. Und alle diejenigen, die in Verdacht waren, nicht mit der Revolution einverstanden zu sein, wurden unterdrückt und gegebenenfalls ermordet. Ein Zeichen der Revolution war zum Beispiel hier die Guillotine, zu Deutsch das Fallbeil. Es wurde gerade in dieser Zeit verwendet. Warum? Man wollte so schnell wie möglich eben Menschen umbringen. Und das ging damit sehr gut. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wollte man erzwingen. Dies geschah nach dem Motto, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Ja. Auf dieser Grundlage kommt aber nur Verderben und Hass. Solch eine Grundlage ist teuflisch und böse. Gott hat einen anderen Weg. Und zwar einen Weg für seine Kinder vorgegeben. Er hat einen Weg vorgegeben. Und ich nenne ihn Glaube, der nach Gleichheit und Brüderlichkeit strebt. Der Bibeltext, über den wir heute nachdenken, habe ich in vier Untertitel eingeteilt, wo immer der Glaube das Zentrum sein muss, mit dem Ziel, ja, der Gleichheit und Brüderlichkeit, das wird es immer wieder anstreben. Glaube und der Herr Jesus, Kapitel 2, 1 bis 4. Glaube und Wirklichkeit, also was sehe ich dann, wenn ich glaube? Glaube und Gottes Gesetz und Glaube und Gottes Gericht. Dabei geht alles, wie gesagt, vom Glauben aus. Schauen wir uns mal den Bibeltext an, die ersten 4 Verse. Ich lese sie vor. Da heißt es, meine Brüder, verbinde den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung, das ist zum Beispiel heute auch, ein Mensch käme mit einem goldenen Ring, in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtigen Kleidung trägt, und zu ihm sagen, oh, setze dich hier auf den guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe dort stehen oder setze dich an meinen Fußschemel. So würdet ihr da nicht Unterschiede machen? Was ist? Na gut. Unterschiede machen, unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten. Also das Erste, was mir hier aufgefallen ist, habe ich auch jetzt hier schon ein bisschen rot. Meine Brüder heißt meine Mitchristen, meine Miterlösten, die Wiedergeborenen, meine Mitjünger, die ihr mit mir zusammen dem Herrn Jesus nachfolgt. Uns verbindet der gleiche Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Es ist unser Herr. Aber was verbinden wir mit dem Glauben an den Herrn Jesus? Und was müssen wir dann vielleicht auch losbinden? Unser Glaube sieht den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit. Und bei dieser Betrachtung, wenn wir den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit sehen, dann sind alle Menschen gleich. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus überstrahlt alle menschliche Größe. Im Bild gesprochen, angesichts des Adlers sind alle Spatzen gleich. Oder? Kein Ansehen der Person. Danke. Oder Benachteiligung wegen menschlichen Erwägungen. Wisst ihr, der Herr Jesus hatte viele Feinde gehabt. Die versuchten ihm alles Mögliche zu unterstellen. Aber eines konnten sie ihm nicht nachsagen. Sie konnten nicht sagen, dass der Herr irgendwie jemand bevorzugt. Da heißt es einmal in Matthäus Kapitel 22, Vers 16. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Und das haben sie ja auch erfahren. Ja? Er wurde manchmal eingeladen, zum Essen und da konnte er denjenigen, der ihn eingeladen hat, auch brüskieren. Konnte auch sagen, das ist nicht recht, was du machst. Konnte er. Ein klares Zeugnis von denen, die es nicht gut mit dem Herrn Jesus meinten, der schaut nicht auf die Person. Der sagt, was er denkt. Ja? Und wir folgen diesem Herrn nach. So ist es doch. Die Person nicht ansehen, weder auf sein Reichtum noch auf seine Armut. Übrigens, der Arme soll hier nicht bevorzugt werden, sonst würde man ihn ja anschauen, besonders. Aber nun weiter im Text, Vers 2 bis 4. Hier sehen wir eine mögliche Situation von Jakobus geschildert. Zwei unterschiedliche Menschen kommen zum Gottesdienst. Der eine sieht wohlhabend und sehr gepflegt aus, sehr einflussreich vielleicht auch. Der andere ist so arm, dass er nicht mal die nötige Körperpflege bewältigt. Also riecht wahrscheinlich ein bisschen. Das bevorzugte Verhalten demjenigen gegenüber, der wohlhabend ist, prangert Gott an. Und zwar durch Jakobus. Wer so handelt, handelt nach, wir sehen es hier in Vers 4 unten, nach verwerflichen Grundsätzen. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, dass manche bösen Gedanken sich auch bei mir zu finden sind, ja, festzustellen sind. Menschen in nützliche und schwierige Personen einzuteilen, ist verwerflich. Muss ich mir sagen lassen. Ja. Das Schwert Gottes ist ja ein zweischneidiges. Es schneidet auch hier, aber auch hier. Ja. So, auch in diese Richtung. Neben verschiedenen anderen Richtungen. Menschen in nützliche und weniger nützliche Personen einzuteilen, wie gesagt, ist verwerflich. Alle sind von Gott in gleicher Weise geliebt und für alle hat er den gleichen Preis bezahlt. Ja? Also seinen ganzen Sohn. Wenn der Jesus mit seiner Herrlichkeit nun alles erfüllt, wie gehen wir dann mit den Menschen um, die er selbst ohne Ansehen der Person liebt?
Technische Probleme, keine Übersetzung.
Oh, schade. Satz für Satz?
Seid ihr dabei?
Das würde jetzt aber um... würde viel länger dauern.
Aha.
Wer will das entscheiden? Wer will das entscheiden? Machen wir es so. Denn es ist noch einiges. Aber dann später kommst du nochmal dazu. Gut. Die Frage ist, wer strahlt wirklich in deinem Leben? Wie ist das? Die Person mit dem Ring oder der Herr Jesus? Der Adler, wie gesagt, überstrahlt durch alle Spatzen mit seiner Herrlichkeit. Fragen wir uns aber auch mal in diese Richtung. Bei wem wollen wir denn mit unserem Verhalten strahlen? Seht ihr da den kleinen Spatz? Bei dem Herrn Jesus oder bei den anderen Menschen? Hüten wir uns vor diesen Grundsätzen, vor den Grundsätzen dieser Welt, die die Person ansehen. Gott hat diese verworfen. Der nächste Gedanke. Glaube und Wirklichkeit. Ich lese wieder den Bibeltext. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen euch, nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen ist? Wieder schreibt Jakobus, meine geliebten Brüder. Es ist ihm also sehr wichtig. Es ist Gott sehr wichtig. Überlegt mal Folgendes. Wie ist das mit den Armen? Und wie ist das überhaupt mit den Reichen? Was erlebt ihr denn hier? Schaut einmal auf die materiell und gesellschaftlich armen Leute. Haben sie nicht durch die Erwählung Gottes einen unglaublichen Reichtum bekommen? Haben sie nicht durch ihre Liebe zu ihrem Herrn eine Erbschaft in Aussicht gestellt bekommen, welche alle materiellen Güter hier auf dieser Erde weit in den Schatten stellt? Wir merken, es geht jetzt hier um einen kleinen Gedankensprung. Hier spricht Gottes Wort von Armen, die Christus lieben, denen Christus lieb geworden ist, die an ihn glauben, von dem, dass der Christ grundsätzlich ohne Ansehen der Person jeden gleich behandeln soll, wird nun der Blick auf die Glaubenden gelegt. Und hier wird gesagt, ihr Gläubigen, zieht doch die Wirklichkeit in Betracht und verkürzt nicht dass euer Denken nur auf das Irdische oder auf das Momentane. Es gibt eine Erbschaft, die ist wahr, die kommt. Es gibt einen Lohn für alle Ewigkeit. Im Himmel wird der Arme nicht mehr arm sein. Im Himmel wird es anders zugehen. Wird aber hier seine Armut diesen Menschen, diesen Bruder jetzt schmerzen? Hier auf dieser Welt? Sicher wird es ihm nicht leicht fallen, arm zu sein, und erst recht nicht, wenn er deswegen von seinen Mitgeschwistern benachteiligt wird. Aber er wird auch durch diese Lebenssituation lernen, weiter auf Gott zu vertrauen. Er wird lernen, von Gottes Verheißung zu leben und ihn zu lieben. Ihr Mitchristen, seht den armen Bruder nicht in seinen Lumpen, sondern als Miterbe der Heiligen im Licht. Was sagt der Apostel Paulus? So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es gibt hier eigentlich nur noch zwei menschliche Gruppen. Die einen, die zur neuen Schöpfung gehören, und die anderen, die das eben noch nicht sind. Aber diejenigen, die zur neuen Schöpfung gehören, da heißt es, aber in der christlichen Gemeinde sind alle gleich. Wir kennen niemand nach dem Fleisch. Das heißt, nach unserer Hautfarbe, nach unserer Sprache, nach unseren Fähigkeiten und so weiter. Nicht der Charakter und nicht das Geld zählt, sondern unser Sein in Christus. Was sind wir? Nun weiter im Jakobusbrief. Wie ist das jetzt nun mit den Reichen hier? Die Christen werden darauf hingewiesen, dass gerade aus dieser Gruppe Widerstand kommt. Ja, der Teufel, der benutzt doch nicht die armen Leute, die nichts zu sagen haben, um gegen eine Gemeinde anzugehen. Sondern die Leute, die Kohle haben, die Einfluss haben, die können vom Teufel viel besser benutzt werden. Und da heißt es, liebe Leute, seht die Wirklichkeit an. Warum wollt ihr überhaupt einen Unterschied machen? Wenn ihr Reiche hofiert, steht ihr in Gefahr, solchen zu schmeicheln, die euch dann in den Rücken fallen. Bleibt dabei, kein Ansehen der Person. Ich komme zum dritten Gedanken. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, ist er in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Wir lesen hier zuerst von einem königlichen Gesetz. Und dieses königliche Gesetz heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zuerst finden wir dieses Gesetz, also dieses Gebot, ich habe es so gefunden, in 3. Mose 19, Vers 18. Das Volk Israel soll in Gottes Augen so handeln. Dreimal wird dieser Ausspruch von dem Herrn Jesus zitiert, der dies seinen Zuhörern einschärft. Immer wieder dies. Er hat es sogar mit dem größten Gebot verbunden, Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Zweimal von Paulus im Römerbrief und im Galaterbrief und hier zum letzten Mal, was ich jetzt so gefunden habe, das ist also das siebte Mal, Jakobus 2, Vers 18. Dieses königliche Gesetz, welches direkt vom König Jesus kommt, muss beachtet werden. Es ist im Bild gesprochen nicht die Sahne, die zum Kuchen irgendwie dazugehört. Nein, es ist der Glaubenskuchen selbst. Also es gehört zum Glaubenskuchen. Auf Sahne kann man beim Kuchenessen verzichten, aber auf den Kuchen nicht. Jeder, der dein und mein Nächster ist, soll von dir bzw. mir geliebt werden. Und zwar ganz gleich, ob er zu den Reichen oder zu den Armen gehört. Ob er zu den Deutschen oder zu den Ausländern gehört. Ob er zu den Arbeitern oder Arbeitslosen gehört. Ganz gleich. Verstehen wir? Das schreibt der Herr Jesus, unser König, uns ins Stammbuch. Dies gehört zu den Grundlagen seiner Königsherrschaft. Liebe ohne Ansehen der Person. Werden wir denn dieses Gesetz halten? Werden wir es halten können? Schaut auf euer Leben. Ich schaue auf meins. Was sagt der Bibeltext? Können wir das Gesetz halten? Wer sich in der Ehe nichts zu Schulden hat kommen lassen, der fällt in einer anderen Sache. Zum Beispiel, er tötet. Das heißt, nach der Auslegung von dem Herrn Jesus in Matthäus 5, Vers 21 und 22, er beschimpft und verachtet einen anderen Menschen, dann ist er schuldig. Jakobus macht es schon deutlich, dass wir leider auch im Punkt der Nächstenliebe schuldig werden. So wie auch andere Teile des Gesetzes, dass wir auch in diesen Teilen immer wieder versagen. Aber was machen wir, wenn wir in Sünde fallen? Was tun wir? Gehen wir darüber hinweg? Gewöhnen wir uns daran? Reden wir unser Fehlverhalten klein? Sehen wir einfach in eine andere Richtung? Ach ja, komm, muss ja nicht alles so wörtlich nehmen oder so. Wir werden auch gerichtet. Diese Worte sind wie alle Worte der Heiligen Schrift ernst zu nehmen. Bitte jetzt nicht so schnell die Kurve nehmen und sagen, der Herr Jesus hat mein Gericht getragen. Bitte nicht. Ja, er hat die Strafe, das letzte Gericht getragen, das Gericht vor dem weißen Thron. Das Gericht, wo all die erscheinen, die den Herrn Jesus nicht als ihren Erlöser angenommen haben. Es geht aber hier um ein anderes Gericht. Es gibt noch ein Gericht vor dem Richterstuhl des Herrn Jesus, wo ausschließlich seine Jünger erscheinen. Diese Jünger leben nicht ohne Gesetz. Sie werden auch gerichtet, weil sie Gutes oder Böses getan haben. Sie wissen, dass nicht das Gesetz sie in den Himmel bringt, sondern Christus alleine. Sie müssen nicht um ihr ewiges Leben laufen, immer mit dem Gedanken, reicht's oder reicht's nicht. Es gibt ja schon eine Gruppe, die das macht, ja. Brauchen wir nicht auch noch nachzuahmen. Sondern sie leben in Christus und in seinem Gesetzen und seinen Ordnung der Freiheit. Das heißt, alles, was der Herr Jesus will, tun sie aus Liebe zu ihm. Nicht um sich zu retten, aus Liebe zu ihm. Es ist ein Ausdruck ihrer Hingabe an den Geliebten, der sie gerettet hat, und der sie im Himmel haben möchte. Und doch ist dieses Gesetz der Freiheit nicht beliebig. Das werden wir gleich im nächsten Vers sehen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wir sind immer noch bei den Jüngern. Sie werden angesprochen. Sie stehen dann auch in Gefahr, ein unbarmherziges Gericht über sich ergehen zu lassen. Keine Barmherzigkeit von Gott für seine Jünger? Für welche Jünger denn? Für welche? Für welche, die selbst keine Barmherzigkeit geübt haben. Das heißt nicht, dass sie immer und ständig barmherzig waren. Nein, sie haben sicher auch in diesem Punkt gesündigt. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, sie wollen Barmherzigkeit in ihr Leben integrieren. Sie beten darum, hilf mir, barmherzig zu sein, mein Gott. Sie streben danach. Sie möchten im Blick auf ihren Herrn barmherzig sein. Wer das nicht tut, erlebt ein unbarmherziges Gericht. Erlebt keine Barmherzigkeit. Der Herr Jesus hat einmal seinen Jüngern folgendes Gleichnis erzählt. Es war die Antwort auf die Frage des Petrus, wie oft soll er denn seinem Bruder vergeben? Da heißt es, das ist Matthäus 18, Abvers 22, Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf der Knecht sich nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über seinen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denar schuldig. Den ergriff er, würdigte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ der Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und der Herr Jesus schließt hier im Blick auf seine Jünger. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergibt. Der Herr Jesus macht seinen Jüngern deutlich, dass Unbarmherzigkeit vom Himmel ausschließt. Wer als Knecht dem erbarmenden Gott dient und selbst die große Barmherzigkeit Gottes genießt, kann und darf nicht unbarmherzig sein. Wir sehen hier eine sehr deutliche Warnung. Und hier dürfen wir die Spitze, die Jakobus und auch der Herr Jesus selbst aufgestellt hat, nicht rundfeilen. Wir können und dürfen nicht unseren Herrn durch unbarmherziges Verhalten verleugnen, weder den Armen noch den Reichen gegenüber. Es bleibt dabei, dass neben dem theoretischen Fürwahrhalten aller biblischen Aussagen der wahre Ausdruck unseres Glaubens ein Leben ist, das in die Beine und in die Hände geht. Wer keine Barmherzigkeit übt, wird dem Gericht verfallen. Und Unbarmherzigkeit, ja, ist Ausschluss. Aber Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. So ist es bei Gott selbst. Er war barmherzig und ließ sich schlagen. Weil in seinem Herzen Erbarmen über mich armen Wurm zu finden war, deshalb trug und bezahlte er meine Schuld. Sonst hätten wir keine Chance, gar nichts. Er kämpfte für mich den Himmel frei und damit wurde meine Zukunft geändert. Von der ewigen Qual zur ewigen Freude, und dies ist ganz real, das werden wir erleben. Deswegen gilt es diesem aufopfernden und barmherzigen Herrn zu lieben, ihn in alle Ewigkeit zu preisen. Deswegen gilt es, bestrebt zu sein, seine Wünsche mit Freuden zu erfüllen. Ich bin doch beschenkt worden. Und sollte ich dann noch unbarmherzig sein? Welch eine Verleugnung des himmlischen Vaters! Welch eine Beleidigung meines Königs Jesus! Er, als die ewige Majestät, lässt sich, um mir sein Erbarmen zuteil werden lassen, schlagen, anspucken, verhöhnen und nackt ans Kreuz nageln. Dabei nimmt er alle meine Sünden und Perversionen auf sich, bezahlt vor Gott die Strafe und ich sollte nicht auch barmherzig sein? Oh, wie hat doch Gott so recht, dass er solche, die diese Unbarmherzigkeit in ihrem Leben pflegen, dass er sich straft. Es bleibt dabei, nur Barmherzigkeit triumphiert. Ich fasse zusammen und vielleicht kannst du dann jetzt hier dabei sein. Wir haben ja gelesen aus Jakobus Kapitel 2, Vers 1 bis 13. Und es ging darum, was der Herr Jesus und was Gott uns sagen will. Und wir haben bedacht, Gott geht es darum, dass wir als seine Glaubende, als seine Kinder, die Menschen ohne Ansehen der Person lieben. Ganz gleich, wer in den Gottesdienst kommt, ihm gilt unsere Zuwendung. Und ihr seid ja jetzt alle hier in den Gottesdienst gekommen und dann testet uns. Und ganz besonders gilt auch unsere Zuwendung denen, die mit uns den gleichen Weg gehen. Wir wollen unseren Glauben ja durch Gleichheit und Brüderlichkeit untermauern. Wir haben damit da gesehen, dass dieser Glaube die Herrlichkeit Jesu erst im Blick hat. Im Angesicht des Herrn Jesus, im Angesicht, wir haben den Adler gesehen, sind alle Menschen oder sind alle Spatzen klar. Deshalb kein Ansehen der Person. Wir haben die Wirklichkeit über Arm und Reich auch gesehen. Arme, die Christus haben, sind reich in Gott. und Reiche, bei denen man in Versuchung steht, ihnen den Hof zu machen, können uns ans Messer liefern. Sie können uns, weil sie Einfluss haben, große Schwierigkeiten. Deshalb kein Ansehen der Person. Gottes königliches Gesetz der Nächstenliebe durchzieht sein ganzes Wort, die ganze Bibel. Es ist Teil des größten Gebotes von Gott. Deshalb kein Ansehen der Person. Und Gott wird auch seine Jünger richten und darauf schauen, ob sie Barmherzigkeit anderen erwiesen hat. Ob auch sie angefangen haben, Barmherzigkeit zu üben. Deshalb kein Ansehen der Person. Ja, dazu können wir Amen sagen. Ja, ihr wisst jetzt selbst auch, wo Gott euch angesprochen hat. Vielleicht, wo ist denn überhaupt der Daniel? Ach, da ist er ja. Vielleicht können wir noch eine kleine Zeit, entweder der Stille oder auch der mit Gott im Gespräch zu sein.